Am Sonntag sind Landtagswahlen und der eine oder andere wird vielleicht noch überlegen, manche haben schon die Briefwahl gemacht, da ist der Drops gelutscht. Und es gibt auch Leute, die bereiten sich richtig vor, die lesen die Wahlprogramme, was eigentlich gut ist. Aber die sind ja oft auch sehr lang. Und einer, der sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt, mit den Wahlprogrammen, nämlich unter anderem untersucht, wie verständlich sind die Wahlprogramme, ist Dr. Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim. Und der ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo.
Hallo, Herr Hucke.
Ja, ist ja mal ganz interessant. Ich habe eben schon aufgezählt, bei uns in meinem Wahlkreis gibt es allein 18 Parteien im Angebot. Sie haben, glaube ich, die 6 wichtigsten untersucht mit Ihren Wahlprogrammen.
Genau, wir untersuchen immer bei allen Landtagswahlen die, die bereits im Landtag vertreten sind oder die Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Und das sind jetzt in Thüringen genau diese 6 Parteien.
Ja, wir können ja nochmal sagen, das heißt also Rot-Rot-Grün, also die SPD, die Linke, die Grünen, die FDP, die AfD und die CDU. Und ganz interessant ist bei der Verständlichkeitsanalyse, dass zumindest die CDU am kürzesten ist, was das Wahlprogramm angeht, aber auch am verständlichsten.
Das stimmt, so ist das, wobei das nicht immer diesen Zusammenhang gibt zwischen Länge des Programms und Verständlichkeit, aber diesmal tatsächlich hat die CDU formal gesehen das verständlichste Programm. Wir untersuchen nicht den Inhalt, es geht nicht darum, ob die Forderungen, die darin stehen, sinnvoll sind oder nicht, sondern wir untersuchen die Verpackung. Wie werden denn die eigenen Forderungen formuliert? Sind die sprachlich so formuliert, dass Wählerinnen und Wähler sie auch gut nachvollziehen können? Das ist eine Frage der Transparenz.
Und Sie haben schon gesagt, also jemand, der jetzt besonders verständlich ist, wie in dem Fall die CDU, heißt noch lange nicht, dass das sozusagen inhaltlich alles stimmt. Also jemand kann umgedreht, um das mal zu sagen, auch ganz lange Bandwurmsätze haben und sagt, was sehr klug ist.
Das stimmt und andererseits gilt, dass auch der größte Nonsens Nonsens bleibt, wenn er verständlich formuliert wird. Die Erde ist eine Scheibe, ist ein sehr verständlicher Satz, es ist trotzdem Quatsch. Sieht man mal von ein paar Verschwörungstheoretikern und Flat-Earthern ab, die meinen, das ist tatsächlich so. Also wir gucken tatsächlich auf die Frage, wie leicht machen es die Parteien, den Wählerinnen und Wählern nachzuvollziehen, was ihre Forderungen sind. Und das sind dann im Wesentlichen Aspekte wie die Länge der Sätze. Zum Beispiel schauen wir uns an, gibt es viele Bandwurmsätze in einem Programm? Da hat die SPD den Vogel abgeschossen.
Habe ich eben gerade eins zitiert mit 74 Wörtern.
Ja. Genau, da wissen Sie am Ende nicht mehr, wie der Satz angefangen hat. Dann gibt es die Wortungetüme, das sind meistens Wortzusammensetzungen, sowas wie Jugendkunstschullastenausgleich oder Gewässerrandstreifenregelung bei der AfD oder das Funkzellenabfragen-Transparenzsystem bei der FDP. Ich meine, das ist Bürokratensprache, das hat nichts mit einer bürgernahen Sprache zu tun. Und dann kommen noch die Fachbegriffe hinzu, teilweise auch englische Begriffe, das sind dann solche Wörter wie Maker-Fairs bei den Grünen oder die Job-Seeker bei der FDP oder die Ad-Tech-Coaches bei der FDP, das Land-Grabbing bei der AfD und da wähnt man sich dann schon eher im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf als im Landtagswahlkampf in Thüringen.
Ich kann mir vorstellen, gerade die beiden letzten Komponenten, Anglizismen und Englisch, das hat Sie untersuchen das ja, oder es gibt ja schon längeren Zeitraum, das hat eher zugenommen in den letzten Jahren.
Ja, das hat eher zugenommen. Es variiert aber auch nach Partei. Da gibt es ein paar, die sind da ein bisschen eher dabei. Die FDP zum Beispiel benutzt sehr gerne Anglizismen und es variiert von Bundesland zu Bundesland. Aber insgesamt zugenommen hat es. Das ist auch nicht prinzipiell ein Problem. Also ich bin jetzt kein deutschtümelnder Anglizismenjäger, der sagt, da muss man immer drauf verzichten. Aber wenn es einen guten deutschen Begriff gibt, dann ist das einfach für eine breitere Menge der Bevölkerung verständlicher.
Wie schaut es denn damit aus? Es gibt ja, die Parteien wissen ja offenkundig selbst, dass nicht alle diese langen Wahlprogramme durchlesen. Es gibt immer Kurzzusammenfassungen und es gibt ja inzwischen auch Varianten in leichter Sprache oder zum Anhören. Wer macht denn das zum Beispiel?
Ja, das haben wir tatsächlich. Die Linkspartei macht das unter anderem. Das ist auch sehr sinnvoll. Die Programme in leichter Sprache, die dienen dazu, lesebehinderte Menschen zu erreichen. Und das sind in Deutschland gar nicht so wenig. Das sind dann sehr häufig Drei-Wort-Sätze, die gelten oder wirken auf andere Leserinnen und Leser merkwürdig einfach, aber sie erleichtern es eben lesebehinderten Menschen. Das Vorlesen ist auch ein Weg, um Barrierefreiheit herzustellen. Das ist schon sinnvoll, diese verkürzten Varianten, die wir bei allen Parteien finden, die sind dann in der Regel auch ein kleines bisschen verständlicher als die Langprogramme. Aber die Langprogramme sind nicht irrelevant. Sie sind die Basis für andere Kommunikationsmaterialien, für Pressemitteilungen, für Homepage-Texte. Und sie werden immer häufiger auf den Online-Seiten der Parteien auch einfach durchsucht. Und dann liest jemand ein Programm nicht von Anfang bis Ende, sondern er sucht sich den Abschnitt raus zu dem Thema, das die Person dann interessiert.
Das hängt also ein bisschen so vom Verhalten ab, weil ich hätte sonst ganz ketzerisch gefragt, können wir nicht gleich alle Programme in leichter Sprache machen? Da wäre doch allen geholfen, aber das ist nicht die Lösung dann offensichtlich.
Nein, das ist nicht die Lösung. Das wirkt, also die leichte Sprache wirkt tatsächlich auf Leserinnen und Leser ohne Leseschwäche abschreckend, zu einfach. Das muss nicht sein. Es geht ja immer darum, wie ist praktisch die Kompetenz auf Seiten der Leserinnen und Leser. Bei den Programmen insgesamt wäre aber schon vieles zu erreichen, wenn man Sätze kürzen würde, die Schachtelsätze auflösen, auf die Substantivierungen, also diese ganzen Endungen mit Unheit und Keit verzichten würde und stattdessen kräftige Verben verwenden und Fachbegriffe wenigstens erläutern würde beim ersten Auftreten. Und dann wäre sehr viel einfacher. Andere machen das vor, im Bereich der Wirtschaft, die Vorstandsvorsitzenden der DAX 30 Unternehmen auf den Hauptversammlungen, die halten inzwischen sehr verständliche Reden und Hörfunkprogramme, die liegen auch in einem sehr verständlichen Bereich. Es geht also, man kann komplexe Sachverhalte verständlich darstellen.
Also mit anderen Worten, es gibt diese Beispiele und ich finde es ja nur trotzdem erstmal auch nochmal ganz interessant, wie entsteht denn das? Warum werden denn Fachbegriffe nicht erläutert? Hat es damit zu tun, dass die, die es schreiben, zu sehr in Anführungszeichen Fachidioten sind und nicht mehr den Blick von außen haben?
Da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist tatsächlich das Problem. Wir nennen das in der Forschung den Fluch des Wissens. Menschen sind so tief eingetaucht in ihre Fachsprache, dass sie sich kaum vorstellen können, dass andere Menschen diese Fachsprache nicht kennen. Und dann verwenden sie die und denken eben nicht an ihr Zielpublikum, sondern denken in ihren eigenen Begriffswelten. Das haben wir tatsächlich in allen Lebensbereichen, diesen Fluch des Wissens. Und dann kommt aber bei Parteien noch was anderes hinzu. Das nennen wir dann die taktische Unverständlichkeit. Es lässt sich immer wieder beobachten, dass die populären Forderungen sehr einfach formuliert werden. Subjekt, Prädikat, Objekt, da geht es. Und die unpopulären Forderungen, die werden dann in Schachtelsätze verpackt und in meandernde Bandwurmsätze. Da möchte man dann auch gar nicht immer, dass die verstanden werden.
Also in anderen Worten, wie Sie sagen, da steckt Taktik dahinter. Was ich ja ganz interessant finde, was Sie auch festgestellt haben, Sie haben ja auch die Wahlprogramme jetzt zuletzt von Brandenburg und Sachsen untersucht. Das sieht man aber auch auf den Wahlplakaten schon, was die Sprache angeht. Einer für Thüringen, aus Thüringen, ich kämpfe für Thüringen. Ich denke mal, das kann man auch austauschen mit Brandenburg und Sachsen. Es geht irgendwie immer um Thüringen, als ob sozusagen außerhalb dessen nichts passiert, sondern jeweils das Bundesland. Also die Begriffe tauchen oft auf.
Die sind die häufigsten Begriffe, wobei das finde ich entschuldbar. Es geht um Thüringen und um die Landtagswahl in Thüringen. Daneben der zweithäufigste Begriff ist Menschen. Also Parteien sagen dann immer, dass sie etwas für die Menschen in dem jeweiligen Land tun wollen. Und darüber hinaus gibt es dann aber begriffliche Besonderheiten. Wir zählen die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Begriffe in den Programmen und da kennt man dann schon die Schwerpunkte. Das ist dann bei der Linkspartei und bei der SPD eher der Bereich Soziales, der betont wird. Bei den Grünen ist es erkennbar der Bereich Umwelt. Bei der AfD ist es erkennbar der Bereich Anti-Eliten, teilweise auch kulturelle Begriffe, die dann auftauchen, Identität. Und so variieren diese Begriffe, je nachdem, welche thematischen Schwerpunkte eine Partei hat. Das ist schon ganz in Ordnung.
Also ich könnte mit Ihnen quasi, wer jetzt sich machen, ein Spiel machen, ich könnte einen Begriff jetzt nennen und Sie könnten es wahrscheinlich sogar zuordnen, welcher Partei das zugehört, weil eben der Umweltbegriff sehr wahrscheinlich dann Klimaschutz besonders oft auch bei den Grünen auftaucht. Jetzt mal ganz allgemein gesagt, welche Themen sind denn jetzt aktuell die Schlager? Welche stehen denn im Mittelpunkt?
Naja, das sind ganz unterschiedliche Themen. Bei der AfD beispielsweise haben wir das klassische populistische Muster, zu sagen, es gibt ein Volk, dieser Volkswille wird bedroht, von innen wie von außen, von innen beispielsweise durch die vermeintlichen Eliten, von außen durch den Islam und durch die USA und durch die Globalisierung und dagegen müsse man jetzt kämpfen. Das ist ein typisches rhetorisches Muster, was wir bei der AfD finden. Die Grünen versuchen nach wie vor auf der Welle der Diskussion über Klimawandel ihre Punkte zu machen. Das hat bei den anderen Landtagswahlen ganz gut funktioniert, vor allem aber bei der Europawahl. Das ist einfach ein viel beachtetes Thema. Dann kommt in Thüringen hinzu teilweise tatsächlich doch auch der Ausblick ins benachbarte Ausland, Verhältnis zu Russland spielt eine Rolle. Dann Wohnungsbau im Bereich soziale Gerechtigkeit ist ein wichtiges Thema, teilweise auch die Schulen. Also die Bandbreite ist schon relativ groß, je nach Partei.
Aber man trifft sich irgendwie wahrscheinlich immer schon wieder bei Bildung ist schon ein Thema, was so alle so ein bisschen abdecken. Wir hatten es ja schon angeschnitten, jetzt das Thema Populismus hatten Sie ja mit reingenommen. Sie haben es eben eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, aber nochmal für unsere Hörer ganz klar, weil Populismus ist so ein weiter Begriff. Was meint Populismus nach Ihrem Verständnis?
Ja, also in der Forschung hat sich die Sichtweise durchgesetzt, dass dieses rhetorische Muster, es gibt einen Volkswillen, einen einheitlichen, der wird bedroht und gegen diese Bedrohung wird gekämpft, dass dieses Muster typisch ist für Populismus und zwar sowohl für linken wie auch für rechten Populismus. Nur dass die Bedrohung oft an anderer Stelle gesehen wird. Bei den Linkspopulisten hat man eher die ökonomische Bedrohung und da eine Fokussierung auf ökonomische Eliten. Bei den Rechtspopulisten ist es eher die kulturelle Bedrohung, die hervorgehoben wird und etwa der Islam. Und im Muster des Kritisierens von Eliten sind die sich aber ziemlich ähnlich. Da geht es dann um Begriffe, die wir dann auch suchen im Programm, korrupt, Täuschung, Betrug, Verrat, Skandal, Establishment, Elite. Und diese Begriffe, entwickelt worden sind die von holländischen und belgischen Forschern, haben sich sehr bewährt als Indikator dafür, wie populistisch ein Programm ist, die Sprache in dem Programm. Das ist ein Hinweis, ist nicht die einzige Möglichkeit, sich dem zu nähern, aber eben eine.
Und wie Sie es jetzt erklärt haben, heißt es jetzt automatisch, dass dann die Linke und die AfD automatisch die populistischen Wahlprogramme haben? Oder wer ist jetzt am populistischsten hier in Thüringen?
Das ist oft so. In Thüringen nicht. In Thüringen ist tatsächlich die AfD die Partei mit dem sprachlich populistischsten Programm noch mal deutlicher als die AfD in Brandenburg oder in Sachsen, wo sie auch schon den ersten Platz belegt haben bei den populistischen Begriffen. In Thüringen noch ein bisschen mehr. Das ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich angesichts der Stärke des extrem rechten Flügels der AfD in Thüringen. In Thüringen an zweiter Stelle liegen aber die Grünen und erst dann kommt die Linke. Liegt vielleicht auch daran, dass ja die Linke in Thüringen nun auf Regierungsseite vertreten ist und deswegen die Kritik an der Elite und an dem Establishment ein Stück weit abgedämpft wird. Die Grünen in ihren Anfängen in den 80er Jahren waren ziemlich populistisch in der Sprache. Da wurde aber geholzt ohne Ende gegen die Elite. Das hat sich sehr abgeschliffen und inzwischen sind die Grünen sprachlich gar nicht so weit weg von den anderen Parteien.
Aber liegt es vielleicht daran, wenn Sie so die Grünen beschreiben und jetzt die AfD, dass es dann um Profilschärfung erstmal geht? Man muss sich ja irgendwie abgrenzen und dann greift man eben zum Mittel des Populismus.
Ja, so weit würde ich nicht gehen. Die Abgrenzung, die kann man auch mit anderen sprachlichen Mitteln vornehmen, etwa inhaltlich, indem man deutlich macht, welche Schwerpunkte man setzt. Es ist schon ein Merkmal des Populismus, vor allem Eliten verächtlich zu machen. Das findet dann seinen Ausdruck in Begriffen wie Lügenpresse bei der AfD oder Pinocchio-Presse, was auch immer mal wieder gerne sagt. Das findet seinen Vorwurf gegenüber den sogenannten Systemparteien zu sagen, die reiten das Land in die Katastrophe. Und dass sie dann nicht mehr abgrenzen, sondern dass es dann verächtlich machen. Das haben wir eben besonders stark bei der AfD.
Und jetzt mal ganz allgemein gefragt, weil jetzt über einen längeren Zeitraum betrachtet, ist jetzt Thüringen insgesamt populistischer geworden, was seine Wahlprogramme angeht, oder hält sich das sogar an Grenzen?
Nö, ist überhaupt gar nicht populistischer geworden. Es hält sich sehr in Grenzen, auch im Vergleich der Bundesländer. Wir untersuchen da ja jede Menge Wahlprogramme, seit 1990 über 500. Und da liegt Thüringen im Schnitt jetzt gar nicht so schlecht. Im Durchschnitt sind die Programme gar nicht so populistisch. Wie gesagt, die AfD ragt heraus, noch stärker als in Brandenburg und in Sachsen. Und das ist schon eine Auffälligkeit. Bei den anderen Parteien hält sich das sehr an Grenzen.
Noch eine Frage zum Ende des Gesprächs. Sie haben jetzt ja nun, weil Sie das untersucht haben, alle Wahlprogramme durchgelesen. Wir haben jetzt noch 4 Tage Zeit zur Landtagswahl. Falls es jemand hört und sagt, Mensch, ich will mich doch noch ein bisschen informieren. Gibt es so einen bestimmten Königsweg, wie ich mich am besten informieren kann? Sind es dann die Kurzzusammenfassungen oder was würden Sie empfehlen?
Na, ich würde mehrere Wege versuchen zu gehen. Das eine ist der Wahl-O-Mat, der ja auch wieder angeboten wird und bei dem die Positionen der Programme online gegenübergestellt werden, mit der eigenen verglichen werden können. Und dann kommt eine Übereinstimmungsquote mit den eigenen Vorstellungen heraus. Das ist sicher ein ganz guter erster Einstieg. Dann würde ich in den Programmen tatsächlich online auf den Homepages der Parteien gucken, immer in den Abschnitten, die mich selbst interessieren. Wenn es der Klimawandel ist, dann suche ich in dem entsprechenden Programm-PDF nach Klimawandel und schaue, was die Parteien zu sagen haben. Und dann gehört natürlich die klassische Medienberichterstattung dazu, denn die Programme sind das eine, das andere sind die Äußerungen der Politikerinnen und Politiker und die erfährt man dann auch über die Berichterstattung.
Herr Brettschneider, ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr gerne, danke Ihnen.